Grüezi miteinander, das ist das erste Mal der Podcast «Friendly Fire» auf dem Nebelspalter. Ich bin Markus Somm, das ist Laura Zimmermann. Wir werden jetzt alle zwei Wochen hier einen Podcast machen, und zwar heisst der Podcast «Friendly Fire». Was heisst das eigentlich? Die Idee ist, Laura lacht mich schon aus, so fängt es an. Nein, die Idee ist eigentlich, Fire ist klar, das sollen leidenschaftliche Debatten sein, aber gleichzeitig eben friendly. Es ist, wie soll ich sagen, ein bisschen Ausdruck von dem, was ich glaube, ist wahnsinnig wichtig zur Zeit, dass wir mehr Debatten haben auf eine Art, die die Leute noch verträgt und nicht das Gefühl haben, die ganze Zeit am Schluss von der Gespräche werden dann die Leute gegenseitig umgebracht. Das ist nicht der Fall bei uns oder bis jetzt noch nicht passiert. Können wir noch schauen. Was aber auch noch wichtig ist, Diversity ist uns beiden sehr wichtig. Die Laura ist offensichtlich eine Frau, ich bin offensichtlich ein weiser alter Mann. Die Laura hat teilweise politisch ein bisschen andere Ansichten als ich, logischerweise. Und sie ist auch ein bisschen, also nicht sehr viel, aber ein bisschen jünger als ich. Und wir sind absolut überzeugt, dass diese Diversity soll Friendly Fire natürlich auch beführen. Wir haben unterschiedliche Lebenserfahrungen natürlich auch, wir haben einen anderen Blick auf die Welt. Und sind aber auch überzeugt, dass das interessant ist. Oder habe ich das gut zusammengefasst oder willst du mich jetzt schon auseinandernehmen?
Nein, das machen wir dann noch genug, glaube ich. Nein, absolut. Also, ich glaube, wann haben wir zuerst mal darüber geredet? Markus, ist schon eine Weile her. Auf jeden Fall war es auch bei einem Drink, wo ich wirklich glaube, finde, beide Seiten müssen immer wohlwollend, das ist mal das eine, aber... ja, ich glaube wirklich auch mit Lust eben an der Diskussion irgendwie sich begegnen können und dazu können anstoßen und ja, sich manchmal einig sein, manchmal nicht. Und wir werden glaube auch nicht immer nur die klassischen politischen Themen diskutieren, wo wir sowieso nicht einer Meinung sind, sondern das machen wir dann jetzt mal ein bisschen anders. Und ich glaube, das ist für beide sicher eine Bereicherung.
Also
wer denn wen umbringt in der politischen Debatte, sehen wir. Aber heute hoffentlich noch nicht, wäre schade.
Ja, das wäre schon dumm, Aber wir werden jedes Mal eine Flasche Champagner auftun, wenn wir uns mal einig sind, politisch. Vielleicht sind wir ja andere Sachen, dann uns einig. Ich weiss mal schauen. Also nicht, dass wir die ganze Champagner müssen trinken. Nein, es ist schon noch wichtig, dass ihr nicht das Gefühl habt, dass wird da die ganze Zeit nur Harmoniesucht vorgespielt. So ist es nicht. Ich bin grundsätzlich überzeugt, dass man sehr hart debattieren kann, ohne dass man den anderen irgendwie abmacht und das Gefühl hat, ich bin irgendwie viel geschädigt. Also, ich gebe zu, ich neige zur Rechthaberei, gebe zu. Aber es ist nicht so gemeint, dass ich das Gefühl habe, ich wüsste, wo Gott hockt. Vielleicht noch ein letzter Hinweis. Friendly Fire heisst eigentlich auf Englisch etwas nicht unbedingt sehr gut. Es ist nämlich gemeint, das ist aus der Kriegssprache. Es heisst, dass man die eigenen Truppen beschüsst. Wir verstehen jetzt das ein bisschen anders. Wir verstehen es eben so, wie ich es am Anfang gesagt habe. Aber vielleicht auch ein bisschen, dass man eben sich selber nicht ganz ernst nimmt. Man muss eigentlich auf die eigenen Truppen schauen. Und ab und zu kommen die eigenen Truppen auch dran. Nicht unbedingt, dass sie gerade verschossen werden, aber sie kommen auch dran. Gut.
Das zu meinen, genau.
Jetzt, das erste Thema, weil wir das jetzt schon aufnehmen, ein bisschen früher, als dass überhaupt der Nebelspalter neu lanciert wird. Vor etwa zwei Wochen haben wir die grossen Abstimmungen gehabt, Abstimmungssonntag. Das wichtigste Thema war natürlich das Verhüllungsverbot. Gleichzeitig haben wir ein Freihandelsabkommen mit Indonesien angenommen und die digitale ID ist abgelehnt worden. Wir wollen eigentlich vor allem über die Verhüllung reden. Mich
also
im Tunder. Ich will vor allem über die Verhüllung reden. Nein, mich im Tunder.
Ja, Gott, wir können jetzt dann aufhören, über die Verhüllung reden. Nein,
ja, ist jetzt fertig. Aber einfach... Was ist dein Eindruck, warum ist das angenommen worden? Also man kann sagen, relativ knapp,
ja,
aber warum?
Also ich glaube, wir bei Operation Libero engagieren wir uns natürlich gegen eine Kleidervorschrift in der Verfassung eigentlich schon seit Einreichen von dieser Initiative. Wir waren verschiedentlich kantonal unterwegs gewesen. Hey, also wenn du mich vor einem Jahr gefragt hättest, wie deutlich wird die Initiative angenommen, dann hätte ich gesagt, sicher mindestens 60%. Dass es jetzt so knapp geworden ist, tut mir natürlich weh, oder? Das ist wie wirklich ein Tag vor Weltfrauentag noch eine Kleidervorschrift mit dem Grundrechtskatalog von unserer Verfassung geschrieben. Ja, it hurts, aber es ist zu erwarten gewesen und das ist nicht nur, also es hat auch andere Argumente
gegeben.
Ja, ich denke, also das müssen wir noch mal genau anschauen, wenn dann die Analysen draussen sind, aber ich denke es schon, ich glaube, was man dort immer verkennt hat oder was ich auch nie verstanden habe, ist, es ist ja nicht um Burka als Symbol gegangen. Also natürlich ist es um Burka als Symbol gegangen, sondern um ein Burka-Verbot in unserer Verfassung. Mhm. Und ich als Liberale natürlich wirklich mich mit Vehemenz dagegen gewehrt habe, dass das angenommen wird, hat mich nicht überrascht. Der Schaden war so knapp gewesen. Und der Schaden ist wahrscheinlich schon früher
angerichtet. Ich glaube, der Schaden ist nicht so gross, ehrlich gesagt. Also, Minarett-Initiative, ich möchte mal betonen, Minarett-Initiative bin ich auch dagegen gewesen. Ich bin jetzt auch beim Verhüllungsverbot, ich bin gegen die Initiative gewesen. Da sind wir, es gibt schon Champagner. Nein, da bin ich wirklich auch dagegen gewesen. Aus den gleichen Überlegungen, wie du vorher erwähnt hast. Ich bin der Meinung, dass der Staat sollte keine Kleidervorschriften machen. Ich glaube auch, dass Religionsfreiheit kannst du fast nicht vertreten, wenn du einzelne Religionen so rauspickst und sagst, bei denen geht's nicht und bei den anderen geht's. Und Religionen haben teilweise spezielle Rituale und so weiter. Aber was ich gleichzeitig auch glaube, erstens glaube ich ehrlich, also es nimmt mich auch wunder, die Analyse, ich glaube nicht, dass die Mehrheit der Frauen abgelehnt hat. Ich glaube eher, dass die Mehrheit der Frauen zugestimmt hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Frauen wirklich sagen, wir finden es gut, dass eine Frau einen Burka trägt.
Aber das ist ja nicht gegangen. Nein, das ich habe immer jetzt in dieser Abstimmungsdebatte gesagt, frei nach Wolter, ich verachte ihre Burka, aber ich würde mein Leben dafür geben, dass sie sie tragen dürfen. Also das ist halt, aber die Differenzierung ist nicht passiert. Und das ist, es ist einfach, wie soll man sagen, wie du sagst, oder eine Religion, nämlich der Islam und die muslimische Bevölkerung in diesem Land, werden wirklich halt glaube ich, wird der Schaden angerichtet. Der werden durch so ein Verbot in der Verfassung, durch so eine Annahme, oder dass es Mehrheiten findet in diesem Land, denen wird wie so ein bisschen die Religionsfreiheit nachher eben abgesprochen, oder? Dann wird der Grundrechtsschutz abgesprochen, und das ist schade in einer liberalen Gesellschaft, und ich glaube, dort passiert der Schaden. Aber hey, de facto bin ich wirklich auch froh, können wir dann über wichtigere Themen reden. Es ist für mich so ein bisschen eine Abstimmung in unserer
vergangenen Zeit. Ich weiß nicht, wie du das
empfindest. Nein, das finde ich schon nicht. Ich finde es eine wichtige Abstimmung, wie es natürlich schon zeigt. Es ist völlig richtig, es ist symbolisch, aber es zeigt natürlich schon,
wo der Kulturkampf durchgeht.
Wo der Kulturkampf durchgeht. Ja, nein, es zeigt schon die generelle Haltung, die eine Mehrheit der Bevölkerung hat. Und man hat eine grosse Skepsis gegenüber Muslimen. Muss man nämlich auch mal sagen, es geht nicht nur um den Islamismus. Eindeutig. Oder? Das ist eindeutig. Meine Rettinitiative hat jetzt nicht sehr viel zu tun mit Islamismus, oder? Sondern es hat mit dieser Religion zu tun. Ich muss aber auch sagen, ich finde es nachvollziehbar, weil es gibt kaum eine Religion auf der Welt, die sich so schwer tut mit der Modernen, oder? Die sich so schwer tut. Und ich finde, die meisten Leute, die Muslim sind, sind freiwillig da.
Was ist denn, die Frage ist einfach, wie ich verstehe sogar, dass das vielleicht irritiert mich. Ich habe jetzt da überhaupt keinen Berührungspunkt, weil ich per se, glaube ich, allen Religionen gleich kritisch gegenübergestellt bin. Aber die Frage ist, wie eine Gesellschaft mit so Irritationen umgeht. Weißt du, wo ist denn jedes Mal, wenn du etwas so ein bisschen skeptisch bist oder so ein bisschen findest, das beängstigt mich vielleicht sogar, bin irritiert, dann hast du eben, oh, wir müssen es verbieten per Verfassung. Also das finde ich mir jetzt schockierend, was denn das für eine Gesellschaft ist, oder? Wie wenig man offenbar aushaltet. Vor allem das Lustige ist ja, es gibt ja keine Burka-Trägerinnen in diesem Land. Wenn, dann sind es Niqab-Trägerinnen.
Aber es geht eben nicht um die.
Es geht nicht um das, oder? Es geht um Ängste, wo da sind, wo geschürt werden, wo man aber meiner Meinung nach völlig falsch angeht und diskutiert. Aber hey, ich hoffe, das ist jetzt die letzte Serie, die Abstimmung war, aber es befürchtet zu bezweifeln.
Gut, ich finde es persönlich ein interessantes Thema, weißt, wie funktioniert eigentlich Integration von Leuten, die von außen kommen. Und ich finde, wenn ich jetzt als Historiker ein bisschen die Schweizer Geschichte anschaue, das Interessante an der Schweiz ist ja, wir haben immer Einwanderung gehabt, seit langer, langer Zeit, also eigentlich seit der Reformation.
Das ist eine Erfolgsgeschichte. Die Schweiz ist eine Migration.
Ja, das ist eine grosse Erfolgsgeschichte. Ja. Aber die Einwanderung war nie so, dass wir sehr, sehr, wie soll ich sagen, die Leute willkommen geheißen haben. Mhm. Also die Schweizer sind immer, ich meine, der Freunde Fötzl ist ein ganz wichtiger Feindbild Begriff.
Feindbild ist immer etwas anderes.
Nicht Feindbild, das ist ein stark gesagt, aber wir haben immer, wer von außen gekommen ist, das heisst übrigens auch andere Kantone, der hat sich wie ein bisschen bewähren müssen. Wir haben immer erwartet, dass die Leute sich ein bisschen überanpassen. Ja. Und grundsätzlich muss ich sagen, ist das nicht so schlecht.
Doch, ich finde das ganz schlecht.
Nein, weil letztlich finde ich, Integration heisst schon als
ich bin für Pluralismus, Leben und Leben lassen.
Ich finde, du musst in gewissen Vorstellungen, oder? Wie zum Beispiel, was du für Vorstellungen vom Staat hast, Vorstellungen, was Demokratie betrifft, Vorstellungen, was Verhältnis von Geschlechter betrifft, da brauchst du einen gewissen Konsens. Über das kannst du nicht jeden Tag neu diskutieren. Das ist wichtig.
Nein, aber du musst auch andere Wege finden, um überhaupt irgendwie, wie soll ich sagen, nur weil wir finden oder du und ich irgendwie finden, die und die Lebensweise, finde ich jetzt richtig und ich finde die von meinem Nachbarn ist falsch.
Ja, findest weißt, du die Gleichstellung von der Mann und Frau findest du also falsch?
Nein, natürlich nicht.
Eben, das würdest du ja nicht akzeptieren, nein, dass natürlich einer kommt nicht, aber und sagt, ich finde es falsch.
Nein, aber wir driften schon ab, Markus. Ich glaube, wir müssen auch noch über die zwei anderen oder über die Gesamtabstimmung reden. Nein, aber es muss einfach, eine Gesellschaft muss andere Wege finden, um erstens die Diskussionen führen, die Irritationen aushalten. Natürlich in einem gemeinsamen Regelframework, wo man sich gemeinsam darauf einigt als Gesellschaft. Aber ich glaube, es ist immer einfach gewesen, auch das Fremde abzulehnen. Das ist schon ganz fest verankert in der Schweizerin und im Schweizer, anstatt das Fremde wollen verstehen vielleicht auch oder irgendwie auch dem gegenüber offen zu sein. Aber ich glaube, es geht wirklich auch, also, und das meine ich ganz ernst, es geht darum, wie gehst du mit Minoritäten um in diesem Land. Und wenn du einfach findest, die Minorität finden wir okay, die aber nicht, dann ist es eigentlich eine recht brandgefährliche Tendenz von einer Gesellschaft und wo sie sich
herentwickelt. Ja, da bin ich auch einverstanden, aber ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die unverhandelbar sind. Und wo du Leute, die zuwandern, musst klar machen. Eben zum Beispiel auch unsere Trennung von Staat und Kirche finde ich sehr wichtig. Das ist eine wichtige Errungenschaft. Man kann lange diskutieren, ob sie überhaupt je richtig vollzogen worden ist in der Schweiz. Letztlich haben wir in den reformierten Kantonen haben wir Staatskirchentum im Prinzip. Aber sagen wir jetzt von der Praxis her, ist es doch so. Ich bin katholisch aufgewachsen mit der reformierten Mutter.
Okay.
Ja. Also, aber ich finde einfach, ehrlich gesagt, ich finde es eben relativ schwierig. Ich finde, man kann nicht einfach sagen, ja, du bist okay, ich bin okay. Ja. Oder? Also, es gibt gewisse Sachen, die wir finden, nein, finden wir nicht. Also, wenn einer kommt und sagt, hey, ich finde Diktatur gut, dann finden wir, ja, okay, aber dann kannst du ja vielleicht in deiner Diktatur leben. Du musst nicht zu uns kommen, wenn Demokratie dich stört. Oder?
Ja, also ich glaube natürlich, da sind wir uns so einig, dass wir erstens hier nicht in einer Diktatur leben. Vielleicht kommen wir dann auch noch auf das andere Thema. Nein, aber natürlich gewisse Sachen unverhandelbar sind, aber nichtsdestotrotz, und das noch zum Abschließen ist natürlich, und das ist jetzt die Historie von, ich sage jetzt mal, wirklich angefangen bei Minarettverbot über 12, 13 Jahre, was ist das jetzt? Systematisch diffamieren von einer Minderheit, die gut funktioniert in der Schweizer Bevölkerung, muss man sagen. Darum setzt die SVP auch immer wieder oder das Eger-Kinger-Komitee auf das Konzept. Ich glaube, es ist einfach es ist billig, es ist unschön für eine Gesellschaft, wenn Politik nur funktioniert, wenn sie auf dem Buckel von Minderheiten basiert. Oder? Es ist einfach auch sehr einfach. Aber du, es... Wie gesagt, ich bin froh, können wir uns anderen Themen widmen.
Aber vielleicht noch eine letzte Frage. Warum hat das Welsche Land so deutlich zugestimmt? Das ist relativ deutlich.
Also ich finde natürlich, dort hat es natürlich ganz eine klare Nähe zu Frankreich, wo du nicht abstreiten kannst. Es ist noch lustig, es ist ein umgekehrter Röstigraben eigentlich. Wenn du so willst, wo ich jetzt, wir haben eine lange Kampagne gemacht mit Operation Libero, wo wir auch mit unseren Romandie-Kollegen schon früh gemerkt haben, ja, das wird noch krass. Und Frankreich hat das Geld in das Burka Verbot schon lange, wo vom EGMR gut geheissen worden ist. Es ist, glaube ich, dort wirklich natürlich eine Prägung, sage ich jetzt mal, vom Nachbarland. Ich glaube aber schon auch, das weiß ich jetzt nicht. Nein, aber wahrscheinlich schon auch irgendwie ein anderes Verhältnis, sage ich jetzt mal, zum extremen Islam, zum Islamismus.
Ja, es ist auch bedrohlich, anders, oder? Also, wenn man sieht, was in Frankreich passiert.
Ich habe schon das Gefühl, also ich bin ja lange in Paris gewesen, wie in Paris gewesen, wo Charlie Hebdo war. Und so. Ich kann natürlich sein, dass das irgendwie noch nachhält oder dass man irgendwie auch... Man konsumiert französische Medien, oder? Also man weiss, wie der Macron mit dem umgeht und so weiter und so weiter. Also es ist sicher die Nähe zu Frankreich, was zum einen erklärt, aber es ist...
Ich habe noch eine andere Themen.
Andererseits ist es... Ja, ein bisschen eine andere habe ich auch noch. Ich glaube, es ist schon auch noch... Ich habe viel mit französischen Frauen, mit weltschen Frauen nicht so über das Thema diskutiert, was sehr viel dafür war. Also es ist ein anderes Feminismusverständnis, so, sage ich jetzt mal als meins, wo der Überzeugung ist, also ich, wo ja, finde, Frauen befreien nicht, indem du ihnen vorschreibst, was sie nicht zu tragen haben oder was sie zu tragen haben, vor allem nicht vom Staat. Aber ja, was ist deine These? Sorry.
Nein, ich weiß nicht. Ich glaube, im Welschen Land, was ich auch interessant finde, ich glaube, das ist die erste Initiative, die mehr oder weniger aus Kreisen der SVP gekommen ist, die im welchen Land durchgekommen ist.
Ja, das stimmt. Ja.
Und das ist noch interessant. Ist jetzt kann man davon ableiten, zwei Sachen. Das eine ist, was du vorhin gesagt hast, ich glaube, Frankreich spielt eine grosse Rolle, das ist wichtig. Aber das andere könnte schon die Formschwäche sein von der SVP. Dass die SVP natürlich den Schrecken verloren hat im welchen Land. Oder dass du vorher hast du immer gefunden, ich stimme grundsätzlich gegen die SVP, weil die SVP ist so stark und die habe ich nicht gern. Und das ist so der Deutschschweizer, wo der Welschen etwas
vorspielt. Ich habe das Gefühl, das Thema Burkas habe ich so müssen lernen, es ist kein SVP-Thema. Das ist im Fall querbeet durch was auch immer für eine politische Ausrichtung oder auch gar keine politische Ausrichtung hast. Hey, alle haben eine Meinung gehabt zu dieser Burka. Mir ist es fast umgekehrt gegangen
von der letzten Kassenbaut, oder? Ich habe das Gefühl, vor 10 Jahren wäre das anders ausgegangen. Vor 10 Jahren glaube ich, dass...
Dann wärst du aber in der Deutschschweiz wahrscheinlich viel höher angenommen worden.
Bin nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass... Du hast jetzt in der Schweiz sehr lange, seit etwa 25 Jahren, hast du immer die Abstimmungen gehabt, alle gegen die SVP. Nicht immer, in allen Themen, aber alle gegen die SVP. Das war wichtig. Und das war immer im Prinzip auch Ausdruck davon, dass die Opposition sehr stark ist. Mhm. Jetzt ist die Opposition, finde ich, sehr viel mit sich selber beschäftigt. Die ist nicht mehr so stark. Die ist nicht mehr so stark.
Es ist alles sehr fragil,
Markus,
im Moment. Und
das könnte auch sein... Weißt du, das siehst du... Also wir reden heute jetzt nicht über das Rahmenabkommen, aber du siehst es dort auch. Oder die Einheit gegen das Rahmenabkommen ist jetzt viel, viel diverser geworden, als das wahrscheinlich vor 5 Jahren der Fall gewesen.
Ja, es ist ja auch noch spannend, oder? Also das, oder was auch spannend ist, nach einer Serie, wo der Bundesrat eigentlich immer Abstimmung um Abstimmung gewonnen hat, ist jetzt diese Abstimmung eigentlich zum ersten Mal Niederlage auf kompletter Ebene, wenn man so will sagen. Und das in aller Deutlichkeit, vor allem für die Justizministerin, ist noch spannend. Also was hast du das Gefühl, was ist der Einfluss? Gibt es eine generelle Stimmung, dass man das Vertrauen in den Bundesrat so ein bisschen verliert? Hat das mit Corona zu tun, hat das mit Corona nicht zu tun? Oder wie interpretierst du so die, vor allem ich finde es bei der Rede, ist es krass. Also by the way, ich habe dir hier Nein gestimmt. Ich finde, es war eine sehr schwierige Frage. Die Lösung war einfach so schlecht präsentiert. Aber
ich finde, für mich persönlich ist Indonesien viel der grösser
Schock. Das ist crazy, oder?
Das finde ich ganz schlimm. Und dort finde ich das Weltland ganz schlimm. Oder meine, das Weltland, das eben verhüllungst annimmt, ich meine, das ist ja ganz verreckt. Das Weltland, das so links jetzt mittlerweile ist, hat das angenommen.
Das ist die unheilige Allianz, die gibt es immer mehr, Markus,
ja, links und rechts. Indonesien, musst du mal schauen, was Indonesien gemacht haben. Ich meine, das ist der Sitzkanton von Nestlé und lehnt das Abkommen ab mit, glaube ich, etwa 60%. Ich meine, das ist unglaublich. Und ich finde, das ist schon, aus meiner Sicht natürlich, eine katastrophale Entwicklung. Die Leute im welschen Land sind schon unglaublich links geworden. Und du merkst einfach, dass die arbeiten einfach nicht mit der Privatwirtschaft. Die haben überhaupt keine grossen Betriebe mehr. Die haben praktisch nur noch Nestlé oder ausländische. Du musst nicht lachen. Es ist hart. Es ist brutal. Und die Welschen finde ich wirklich.
Das ist einfach nicht einfach so einfach als links und rechts.
Man hat doch mit dem zu tun. Ich meine, das Freihandelsabkommen, das ist jetzt ein klares Bekenntnis entweder zu der privaten Wirtschaft, die das unbedingt hat wollen. Wo findet, das ist sehr wichtig für uns, finde ich auch. Freihandel finde ich auch sehr wichtig. Und dann Leute, die finden, ja, die Wirtschaft, die soll nicht so tun.
Du hast sicher
das
Gefühl,
Nein, du hast ja gestanden. Das ist ja logisch.
Aber du hast meine Frage nicht beantwortet. Das Vertrauen in den Bundesrat, beziehungsweise wieso.
Ich bin unsicher, deshalb habe ich nicht geantwortet. Ich bin nicht sicher. Ich finde es interessant, oder? Letzte Abstimmung haben sie ja den Kampfchat fast verloren. Das war auch krass, gewesen, oder? Das war auch ganz krass. Gewesen. Sie haben jetzt wirklich, der Bundesrat hat meiner Meinung nach gar keinen guten Lauf.
Man kann es so ein bisschen zuspitzen und sagen, Karin Keller-Sutter hat keinen guten Lauf.
Ja, Kampfchat ist
es. Aber wir haben jetzt Kofi, EID, Burka. Nein, also es ist jetzt natürlich ein bisschen brutal zugespitzt, aber ich finde es schon noch interessant, weil ich finde, es gibt ohne ein anderes Auftreten und Prioritäten setzen vom Bundesrat bei Vorlagen, oder? Beispielsweise. Wo man... Ja, wo ich... Also ich weiss es auch nicht, ich bin auch unsicher, by the way. Ich glaube, es gibt einfach manchmal schon... Und ich glaube, es ist nicht ganz...
Also ich habe nicht das Gefühl, dass es mit Corona zu tun
hat. Ich habe das Gefühl, es hat mit der Sache zu tun. Und es sind Vorlagen, also bei der EID 100%.
Ja, das stimmt. Aber zum Teil hat es damit
zu tun. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Aber zum Teil hat es damit zu tun, dass einfach alle Bundesratsparteien zurzeit meiner Meinung nach in schlechter Form sind.
Das ist richtig, da bin ich völlig einverstanden.
Und das ist doch wichtig, weil das sind die Parteien, die den Bundesrat tragen. Und irgendwo ist das Vertrauen
auch nicht mehr so groß. Da bin ich völlig einverstanden. Ich glaube, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, generell die institutionelle Parteienpolitik ist, du hast vorhin gesagt, sehr mit sich selbst beschäftigt. Das finde ich, ist richtig, nimmt man wahr. Da gibt es interne Kämpfe und Spaltungen und Sachen. Und mir fehlt einfach so ein bisschen, oder, das ist schon immer als Bewegung von außen, bist du immer so ein bisschen der Stachel im Fleisch von den Institutionellen. Aber mir macht das grosse Sorge. Also ich finde, die institutionelle Politik ist so zentral und sie ist so in einer schlechten Verfassung.
Das ist so interessant, dass du das sagst. Mir macht das keine Sorgen.
Ja, doch, mir schon.
Ich finde das eigentlich gut. Doch. Ich finde, ehrlich gesagt, muss ich sagen, zum Beispiel bei der digitalen ID. Das ist doch irrsinnig, wie wenig Leute eine Kampagne gemacht haben und das nachher geschafft haben, das umzusetzen.
Aber die, was sie gemacht haben, haben sie gut gemacht.
Ja, eben. Aber das ist doch der Punkt. Ich meine, das ist auch ein eure Erfahrung gewesen. Und das irgendein Komitee. Ich meine, das ist doch wahnsinnig. Die haben jetzt kopfverdeckelt 3 Volksabstimmungen gewonnen. Und das
gut. Also das ist natürlich mit anderen finanziellen Mitteln ausgestattet.
Das ist, weißt du auch, Geld ist nicht wichtig. Sondern was ich viel mehr glaube, ist das, was du schon sagst. Institutionelle Politik hat ein gewisses Problem.
Ja.
Und ich finde das aber nicht so schlecht, weil ich grundsätzlich finde, direkte Demokratie ist halt dort schon immer ein unglaublich gutes Korrigendum. Ich finde uns, und das ist wirklich ehrlich, das ist so eine Stärke von unserem Land, dass wir es viel schneller merken. Wir merken,
es ist ein Frühwarnsystem.
Wahnsinnig. Die Leute merken jetzt irgendwie das Digitale. Zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Da sind sehr viel mehr Leute misstrauisch, als man denkt. Und wenn Parlament das selber entscheiden könnte, wie alle anderen Länder, dann läuft das, bis plötzlich in eine Wand reinfahren.
Nein, völlig einverstanden. Aber von demokratischen, wir müssen jetzt noch über etwas reden,
was ich unbedingt
haben wollte. Heute. Nein, du hast das wollen, Markus.
Das ist vielleicht noch richtig. Wir machen es immer so, ich das erste Thema bringe und nachher Laura das zweite.
Was nicht heisst, dass ich das Thema ausgewählt habe, sondern
Markus.
Nein, aber es hat uns beide interessiert. Und zwar der Zustand von der britischen Monarchie. Auch vor knapp 2 Wochen ist das grosse Interview von Meghan und von Harry erschienen mit Rassismusvorwürfen. Happige Vorwürfe von wirklich dem Zustand von dem britischen Königshaus. Das britische Königshaus in der Krise, Markus, du als Historiker. Wie hast du das wahrgenommen? Ich persönlich habe mich so ein bisschen wie gefühlt, das war ja noch interessant gewesen. Zum Beispiel, die Meghan ist genau gleich gehockt, wie Diana damals bei ihrem für mich natürlich ikonischen Interview. Und als ich das Interview geschaut habe, habe ich es berührend gefunden, es sind happige Vorwürfe und so, aber ich habe so ein bisschen gefunden, es ist nicht gleich ikonisch, wie wenn ich das Interview von der Diana an und damals irgendwie schaue, aber die Vorwürfe und Probleme sind eigentlich die gleichen. Obwohl so viel später, oder? Es ist wirklich noch spannend, wie identisch das eigentlich ist und wie ungleich das man es wahrnimmt. Oder was hast du das Gefühl, hast du das Interview geschaut überhaupt?
Ja, also nicht das Ganze, aber ich habe viel geschaut. Und ich finde grundsätzlich, habe ich den Verdacht, es ist wirklich tragisch. Also, das ist ein berühmtes Zitat eigentlich, glaube vom Hegel. Und der Marx hat es nachher zitiert. Geschichte wird sich immer zweimal wiederholen. Einmal als Tragödie und dann als Farce. Und ich finde, bei der Diana war es wirklich völlig offensichtlich. Die hat 10 Jahre gelitten oder noch länger. Das war grauenhaft. Der Mann hat die Frau geheiratet, Charles, oder? Und eigentlich war von Anfang an klar, er will sie gar nicht. Er hat es nur gemacht wegen der Anforderungen vom Königshaus. Jetzt finde ich beim Harry und bei der Meghan glaube ich das nicht. Die haben sehr freiwillig miteinander geheiratet. Zweitens glaube ich, und ich sage jetzt das auch noch, weil ich einen lustigen Kontakt habe. Ich war ja Fellow vorletztes Jahr in Harvard am Shorenstein Center. Und da sind immer 6 Fellows, 3 sind Amerikaner, 3 sind Ausländer. Und einer von meinen Kollegen war ein Engländer und der ist wirklich der Chefberater von der jungen Generation von der Royal Family. Also der kennt wirklich Prinz Harry und Prinz William sehr gut. Und er ist, also wie er so ein Berater ist super diskret gewesen. Der hat nicht gross ausgepackt. Aber wir haben auch über Meghan Markle geredet. Und er hat das noch erlebt, also wie sie gekommen ist und so weiter. Und er hat auch gesagt, das wird sehr schwer für sie. Und da können wir nachher darüber reden, warum eigentlich. Aber Grundsätzlich, wenn ich den anschaue, oder? Ich meine, das ist ein total, das ist ein super Typ gewesen, hochintelligent, ganz ein sensibler Typ, schwul, hat einen sehr netten Mann gehabt, die haben auch noch Kinder adoptiert, das ist ein super, super woke eigentlich. Mhm. Also, das ist nicht, ich meine, der ist nicht woke, der ist gleich alt wie ich, aber das ist ein total sozialliberaler, sehr sensibler Mann. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, weißt, dass jetzt die Leute Meghan wirklich so schlecht behandelt haben, wie sie das. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Und deshalb habe ich das Gefühl, ein bisschen Farce. Ich bin nicht so sicher, ob das. Ich würde jetzt nicht in Frage stellen, dass das stimmt, was sie sagt, subjektiv. Mhm. Aber irgendwo habe ich schon auch ein bisschen das Gefühl.
Mhm. Hey, also eben, ich muss ganz ehrlich sagen, mir geht es ein bisschen. Also, mir geht es ein bisschen ähnlich. Ich bin übrigens eben, ich interessiere mich eigentlich für so Themen noch erstaunlich.
Warum eigentlich?
Oft. Hey, das ist, glaube ich, so. Es ist für mich so ein bisschen Relaxation. Ich weiß gar nicht genau. Ich tue das immer so mit einem gewissen Genuss konsumieren. Und ich habe gefunden, es ist so ein bisschen overengineered, fast schon. Ja, also so, es ist so ein bisschen zu inszeniert, für wirklich glaubhaft zu sein. Was schade wäre, wenn es wirklich stimmt, oder? Also, eben, ich wollte das auch nicht in Frage stellen. Und so oder so, wenn du es so empfindest und Vorwürfe sind happy. Aber was schon noch eigentlich die spannendere Frage ist oder wie legitim ist überhaupt so eine Monarchie, die so funktioniert, überhaupt noch im 2021? Und ich habe irgendwie am Morgen nach dem Interview habe ich, auf einem von meinen Lieblings-Satire-Instagram-Accounts habe ich ein Meme gesehen von der Oprah Winfrey, oder, wo sie so irgendwie da hockt und darunter ist gestanden: "Ah, I'm bored. Let's take down British Monarchy today. What should I, also I'm bored, what should I do? Let's take down British Monarchy." Und das finde ich schon noch, das finde ich eigentlich noch fast krasser, oder? Die Macht von dieser Talkmasterin, wo, also ich glaube, wenn, dann müsste eigentlich die Debatte nicht entstehen, die entsteht nicht, oder? Aber es ist
nicht. Aber hast du nicht das Gefühl, die meisten Briten sind eigentlich auf der Seite der Queen?
Doch,
ich glaube schon. Und findet das eigentlich jetzt ziemlich unanständig, oder? Dass da die junge Schwiegertochter, also Schwiegertochter, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber...
Ich glaube, es ist unterschiedlich. Also ich habe auch irgendwie englische Freunde, jetzt haben zwar schon länger nicht mit denen wirklich viel zu tun gehabt, aber ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall schon so ein Teil von der Identität, die Monarchie für die Engländer, das ist sicher so.
Ja, und jetzt mit dem Brexit sowieso, weißt du, also das ist schon...
Gut, dann nützt eine Monarchie auch nicht mehr.
Ich finde, ganz ehrlich gesagt, ich bin ja sehr ambivalent. Ich bin ja total gegen Monarchie. Wir haben jetzt 700 Jahre die Habsburger vertrieben. Da bin ich froh. Nein. Und gleichzeitig habe ich aber die Faszination mit der Royalty und natürlich mit den Engländern. Weil bei den Engländern
ist halt
sowieso...
Das ist der Inbegriff von Royalty, wenn man ehrlich
ist. Ja, und sie haben es halt auch auf gute Art gemacht. Oder? Sie haben mal einen König geköpft. Das finde ich immer, ist eine gute Erfahrung. Ist noch wichtig. Und ja, es ist halt der gleiche, relativ doch eine menschenfreundliche Monarchie. Oder? Es ist nicht irgendwie der Schah von Persien.
Nein, aber was ich noch spannend finde, und zum neuen zurückkommen auf die Harry-Meghan-Geschichte, oder? Kennst du Bridgerton? Schaust du das
auf Netflix? Nein, noch nicht angefangen.
Ja, ich muss mich auch noch ein bisschen dran gewöhnen, aber ist eigentlich total spannend, oder? Jetzt der Kontrast zwischen offensichtlichen Rassismusvorwürfen aktuell im britischen Königshaus, oder? 2021. Und wenn die, also ich meine, wenn das stimmt, dann ist das, also das ist fatal, und wenn es so empfunden wird, das ist so oder so schon fatal. Gleichzeitig die Serie, wo irgendwie im, glaube ich, weiß auch nicht genau, späten 18. Jahrhundert spielt, bin ich auch nicht ganz sicher, wenn, wo extrem clever mit Diversität spielt, oder mit People of Color, wo einfach so eine fiktionale Royalität irgendwie herstellen. Und der Typ, der Bridgerton macht, hat jetzt einen Vertrag mit dem Harry und der Meghan auf Netflix, um Documentaries zu produzieren.
Also über sie, oder was?
Weiß auch nicht genau. Auf jeden Fall, das habe ich irgendwo aufgeschnappt und gefunden. Das ist eigentlich noch eine schöne Ironie der Geschichte.
Mhm. Ja, das stimmt. Aber was ich auch ironisch finde, ist schon, wenn die totale super Oberschicht.
Ja.
Ich meine, der ist nicht der Prince of Wales, also der Prinz Harry, oder? Mhm. Und Meghan Markle. Also es gibt kaum jemanden, wo privilegierter ist auf dieser Welt, oder?
Yeah.
Jetzt sitzen die hier, machen das Interview und sagen, wir sind Opfer. Wir sind Opfer von Rassismus. Wir sind Opfer von einer autoritären Monarchie. Also irgendwo ist es ja schon lächerlich. Ich meine, es gibt Leute, die verhungern. Es gibt Leute, die verfolgt werden. Es gibt Leute, die abgeschlachtet werden. Und die müssen sich anhören von einer Prinzessin und vom Prinz. Ah, oh, wir sind so verfolgt. Ah, oh, wir werden diskriminiert. Irgendwo also, finde ich schon,
das ist also schon ein bisschen unerträglich. Ja, es ist einfach, eben, das ist das, was ich gemeint habe, mit wirkt auf mich auch ein bisschen überinszeniert. Aber ich finde, ich bin per se nicht jemand, der findet, man darf, ja, wie soll ich sagen, First World Problems gegen andere Problems aufwägen. Also, es ist jetzt ein bisschen zugespitzt gesagt, aber also, weißt, einverstanden im Grundsatz. Aber es bedient halt so ein Sensationsbedürfnis. Und ich bin ganz klar der Ansicht, das ist, es geht um ein Geschäftsmodell, es geht um eine Vermarktung von Meghan und Harry in Amerika.
Ja.
Und that's all, it's all showbiz. Also, weißt, weißt
also,
wenn du, wenn du so willst.
Aber auch ein bisschen antibritisch, oder? Das ist auch antibritisch. Also, ich meine, das ist natürlich schon massiv.
Ja.
Das, was du jetzt vorher zitiert hast von der Winfrey, ist natürlich schon klassisch. Oder?
Ja.
Die Amerikaner haben das nie vergessen, dass sie die Monarchie abgeschüttelt haben. Und das ist ja bei den Amerikanern auf eine Art noch viel perverser als bei uns. Das ist ja irgendeine Monarchie, die sie selber mit Krieg abgeschüttelt haben. Aber sie sind immer noch fasziniert davon, oder?
Ja, irgendwie, ja, absolut. Und es ist ja, aber eben, ich glaube, es ist wirklich, ich finde es nach wie vor gleich spannend, oder wie, ich meine, dass so etwas geht dann um die Welt, und zwar sowas von. Mhm. Und dann redest du drei Tage nur noch gefühlt von dem.
Aber sag mal, warum?
Ich glaube, es ist so simpel, es bedient halt die simpelsten Trigger vom menschlichen Sensationsbedürfnis, von dieser Faszination mit dieser Royalty, die du vorher auch angesprochen hast, von dem, also sehr, also würde ich jetzt sogar zuspitzen und sagen, sehr klassische Bild von schöne Prinzessin, lieber Prinz, Merli, Vorstellung, Paradise Life, wenn dort etwas nicht gut läuft, also das zerstrümmert dann so die Merli-Vorstellung von, ja, wo ich das Gefühl habe, wo wir uns da irgendwie emanzipieren davon und auch Boulevard nicht mehr die Rolle spielt, wie er beispielsweise noch zur Zeit von der Diana eine Rolle gespielt hat. Es triggert so fest und es funktioniert um die Welt herum.
Ja,
und das wissen die, die das vermarkten und das, wer auch immer das ist. Und
es ist brutal,
was auch immer nicht die Vorwürfe, wie es tatsächlich war. Oder? No one will know. Perception is reality. Und das ist halt so. Und das finde ich schon faszinierend nach wie vor.
Weißt du, also das mit dem Merli, glaube ich, stimmt völlig. Aber was ich eben auch unglaublich interessant finde, ist, die Monarchie ist ja eigentlich eine unglaublich alte Institution. Und auch eine wahnsinnig erfolgreiche. Also meine Demokratie gibt es jetzt seit 200 Jahren. In England, in Amerika, England in der Schweiz. Also das sind wenige Länder, die so alte Traditionen haben. Das heisst, die Monarchie ist unglaublich erfolgreich. Und ich glaube, ein Grund ist, dass es so eine irrsinnige Verschränkung ist zwischen Macht und Familiengeschichte.
Ja, ja.
Weißt du, die Familie, das interessiert uns immer.
Ja,
Familiendrama ist so irrsinnig.
Ja.
Oder was denkt jetzt die Queen? Ah, oh, die arme Großmutter. Und der Prinz Philipp ist jetzt noch leid im Sterben. Es ist so eine irrsinnige Geschichte. Also übrigens, das Gleiche können wir ein anderes Mal länger diskutieren. Bei der Religion ist es ja so. Das Christentum, glaube ich, war deswegen auch so unglaublich erfolgreich gewesen, weil es ist auch eine Familiengeschichte. Oder? Ein Kind, das geboren wird, nachher stirbt. Es ist einfach alles eine Familiengeschichte.
Ja, also bei der Religion weiß ich nicht, ob ich davon würde zustimmen, aber bei der Monarchie total. Mhm. Und sind wir gespannt, wie es weitergeht. Also, aber ich merke das bei mir total. Und das ist eigentlich völlig, weißt du, es sträubt sich in mir auch so ein bisschen. Denke ich mir so, ja, meine Güte, wieso liest ich das Zeug jetzt? Ist das wirklich so interessant? Aber es triggert völlig, genau, wegen diesen Familienbeziehungen.
Aber das ist eben auch lässig.
Es ist lustig, ja, es ist super.
Und du merkst irgendwie, aber wir sind eben irgendwo immer noch uralt auf eine Art, oder?
Ja, und also eben Trigger, was auch Sensationsbedürfnis bedienen, die sind relativ simpel und die funktionieren genau gleich.
Absolut.
Wenn auch auf anderen Kanälen, das ist natürlich so.
Gut, jetzt haben wir schon ein bisschen überzogen. Heute haben wir etwa 3 Champagnerflaschen gewonnen, weil wir uns relativ ungewöhnlich
viel einig sind. Wir müssen
die alle trinken, nächste Mal trinken, damit wir ein bisschen aggressiver werden. Nein. Gut, danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. In 2 Wochen machen wir weiter und nehmen den Faden auf. Danke, Laura. Bis auf bald.
Danke, Markus.